Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die Berichte, dass mehrere Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA an dem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen, die haben in den vergangenen Tagen für Entsetzen gesorgt.
The Secretary General is horrified by this news.
Der UN-Generalsekretär ist entsetzt über diese Vorwürfe und hat eine schnelle Untersuchung angeordnet. Jeder Mitarbeiter, der an den Vorgängen des 7. Oktober beteiligt war oder sie unterstützt hat, muss entlassen und strafrechtlich verfolgt werden.
Immediately and referred for potential criminal prosecution.
Das sagt ein UNRWA-Sprecher. Und wir schauen hier gleich nochmal genauer auf diese Verbindung zwischen Mitarbeitern des Hilfswerks und Terrororganisationen im Gazastreifen. Und so wie hier könnte das bald häufiger klingen. Man hört Unterstützerinnen der letzten Generation, die letzte Woche einen Auftritt von CDU-Chef Friedrich Merz bei der Grünen Woche crashen. Immer wieder laut dazwischenrufen, auf die Bühne stürmen. Und jetzt haben die Aktivistinnen und Aktivisten offiziell angekündigt, sich festkleben auf der Straße, das soll es bald nicht mehr geben. Stattdessen eher solche Störaktionen. Wieso diese Proteständerung? Auch das ist eins unserer Themen heute, am Dienstag, dem 30. Januar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
12 Mitarbeitende des UN-Palästinenser-Hilfswerks sollen in den Terroranschlag der Hamas auf Israel vom 7. Oktober verwickelt gewesen sein. Diese Nachricht, die hat in den vergangenen Tagen für Entsetzen gesorgt und auch dafür, dass Deutschland und auch andere Staaten ihre Zahlungen an das Hilfswerk UNRWA eingefroren haben. Und jetzt gibt's weitere Vorwürfe. Laut einem Bericht des Wall Street Journals sollen rund 10% der etwa 12.000 im Gazastreifen Beschäftigten des Palästinenser-Hilfswerks Verbindung zu Hamas oder dem islamischen Dschihad haben, also mehr als 1.000 Menschen. Die US-amerikanische Tageszeitung beruft sich dabei auf Geheimdienstberichte und wir sprechen drüber mit Jan-Christoph Kitzler. Er ist unser Korrespondent für Israel und die Palästinensergebiete. Jan-Christoph, Verbindung zu Hamas oder dem islamischen Dschihad. Was genau könnte das denn überhaupt bedeuten?
Also es gibt offenbar Belege, die die israelischen Geheimdienste erstellt haben und die einigen Medien vorliegen, dass einige Mitarbeiter, also eben 12 genau, der UNRWA, des Hilfswerks für die palästinensischen Flüchtlinge, tatsächlich beteiligt waren am Terrorüberfall am 7. Oktober. Es gibt einen Fall, der wird geführt, da ist ein Bewegungsprofil offenbar erstellt worden, das belegen soll, dass ein UNRWA-Mitarbeiter offenbar tatsächlich in einem Kibbutz war, in dem dann viele Menschen getötet wurden. In einem anderen Fall soll ein Vater mit seinem Sohn zusammen an einer Geiselnahme beteiligt gewesen sein. Es gibt einen dritten Fall, da wurde ein Telefon offenbar abgehört. Da wurde jemand, der bei der UNRWA arbeitet, tatsächlich beauftragt, Munition zu liefern. Das sind Fälle eben, die sehr ernst genommen werden und die auch gravierend sind. Was das jetzt mit Hamas oder Mitgliedschaft in anderen Terrornetzwerken zu tun hat, das ist schwer zu sagen. Was ist eigentlich Hamas-Mitgliedschaft? Es gibt da keine Mitgliedausweise, aber es gibt offenbar Belege davon, dass einige der Mitarbeiter der UNRWA offenbar eben da Sympathien haben und sich auch beteiligt haben. Und das ist natürlich gravierend. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt 12.000 bis 13.000 Leute dieses Hilfswerks im Gazastreifen. Und das waren eben dann tatsächlich nur 12, denen jetzt diese konkreten Vorwürfe offenbar gemacht werden.
12 mit konkreten Vorwürfen, dann eben diese natürlich 10%, ne, wo man sich dann eben fragt, okay, das sind ja dann doch deutlich mehr, was dann eben Verbindung heißt, so, ob es einfach Sympathien sind oder was auch immer. Ne. Dieser Bericht im Wall Street Journal, der stützt sich ja auf Geheimdienstberichte. Welche Geheimdienste haben denn da überhaupt Informationen geliefert und wie vertrauenswürdig sind die?
Also das sind israelische Geheimdienste, offenbar der Militärgeheimdienst und der Mossad, auch der Shin Bet. Das sind ja mehrere Geheimdienste, die hier aktiv sind. Die gelten als sehr professionell und sehr gut. Die haben offenbar diese Informationen zusammengetragen und zumindest einige Staaten, die jetzt eben die Zahlungen erstmal aussetzen, wie zum Beispiel die USA, halten diese Berichte auch für so plausibel, dass sie eben diesen gravierenden Schritt gehen. Man muss dazu sagen nochmal, die allermeisten der Mitarbeiter der UNRWA, dieses Hilfswerkes im Gazastreifen, sind Palästinenserinnen und Palästinenser. Die arbeiten zum Beispiel in Schulen, in Krankenhäusern, auch in Sozialstationen und so weiter. Das sind natürlich Leute, die dort wohnen und die auch wie ein Teil eben der Bevölkerung ganz normal Sympathien mit der Hamas hat, mit dieser Terrororganisation und da möglicherweise auch dazugehört. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die ganze Organisation jetzt unterwandert ist von der Hamas. Es gibt offenbar einige, wie eben viele Palästinenser dort, die auch den Terrorüberfall, so schlimm es klingt, gutheißen und möglicherweise auch einige der Mitarbeiter dieses UN-Hilfswerkes.
Das Hilfswerk ist ja schon lange durchaus umstritten. Staaten, vor allem Israel, kritisiert die Zahlungen schon lange, sagt, dass dadurch die im Gazastreifen herrschende Hamas indirekt unterstützt werde. Die israelische Regierung will auch, dass die UNRWA reformiert wird. Was bedeuten jetzt diese neuen Enthüllungen der letzten Tage für die Zukunft der UNRWA? Was denkst du?
Also es gibt natürlich das Riesenproblem, dass jetzt einige Staaten erstmal ihre Zahlungen auf Hold gelegt haben. Das ist natürlich eine Gefahr, weil gerade dieses UNRWA-Hilfswerk jetzt in diesem Krieg natürlich viel leisten muss. Es ist zum Beispiel in den UNRWA-Einrichtungen im Gazastreifen halten sich zurzeit über 1 Million Menschen auf, die dort Schutz suchen, in oder um diese Schulen zum Beispiel. Die werden dort versorgt. Also sie leisten gerade in dieser schweren humanitären Krise, die es im Gazastreifen gibt, leistet dieses Hilfswerk schon sehr viel für die Bevölkerung. Und wenn die Zahlungen wegbleiben, dann kann das nicht mehr geleistet werden. Und dann kommt es dort zu Hungerkrisen. Dann breiten sich Krankheiten noch weiter aus, dann wird die Lage noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist. Das wäre ein großes Risiko, jetzt erstmal kurzfristig. Das langfristige Thema ist natürlich, dass dieses Hilfswerk Israel grundsätzlich ein Dorn im Auge ist, weil es eben auch unter dem Vorwurf steht, das Problem der palästinensischen Flüchtlinge zu verstetigen. Dieses Hilfswerk hat den Auftrag, sich um Palästina-Flüchtlinge zu kümmern. Das sind inzwischen fast 6 Millionen Leute, nicht nur in den palästinensischen Gebieten, sondern auch in Syrien, im Libanon, auch in Jordanien. Und das ist eben etwas, was Israel sehr kritisch sieht, weil die Frage der Flüchtlinge immer noch ungeklärt ist.
Wie reagieren denn UN und auch das Palästinenser Hilfswerk selbst auf die Vorwürfe?
Also zum einen stellt man erstmal das heraus, was UNRWA gerade tut, nämlich die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Auf der anderen Seite hat man schon deutlich gemacht, diese Vorwürfe, die werden jetzt untersucht. Das ist schon etwas, was ernst genommen werden muss, eben auch, weil die Geldgeber jetzt drohen, tatsächlich die Geldmittel zu kappen. Das kann diese Organisation nur ernst nehmen. Die Frage ist, ob das eine interne Untersuchung sein wird oder ob es tatsächlich, wie auch zum Beispiel die EU fordert, ob das wirklich auch mit externer Expertise halt untersucht werden soll. Und dann geht es natürlich darum, kann dieses Hilfswerk reformiert werden. Das ist jetzt in dieser Zeit, wo die Menschen, die dort arbeiten, unter ganz großer Anspannung stehen und wirklich viel zu tun haben, vielleicht nicht der richtige Moment, aber in Zukunft wird diese Frage sicher wieder kommen.
Sagt unser Korrespondent in Israel, Jan-Christoph Kitzler. Jan-Christoph, danke für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Durchschnitt ist jede zweite Frau in der EU schon einmal sexuell belästigt worden. Jede dritte hat physische oder sexualisierte Gewalt erfahren. Das zeigen Studien der EU-Grundrechtsagentur. Europa, die EU, will was dagegen tun. Sie will Frauen und Mädchen besser vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützen. Und jetzt gibt es aber den Vorwurf, dass Deutschland dieses Vorhaben aktuell blockiert. 100 Frauen aus Politik, Kultur, Gesellschaft haben deshalb einen offenen Brief an Justizminister Marco Buschmann geschrieben. Und was dahinter steckt, darüber habe ich mit Katrin Schmidt, unserer Korrespondentin, im ARD-Studio in Brüssel gesprochen. Katrin, es geht ja um einen Richtlinienentwurf des Europäischen Parlaments und des Rates. Was steht da vielleicht erstmal genau drin? Also was soll damit geregelt werden?
Ja, also in diesem Gesetzentwurf zum Schutz von Frauen, der geht auf die EU-Kommission zurück, die macht immer die Initiative, stehen viele wichtige Punkte drin, geregelt werden sollen. Ich fange mal damit an, dass es darum geht, viele Straftaten im Netz überhaupt erstmal EU-weit als Straftat einzuordnen. Also digitale Gewalt, da wäre zum Beispiel Cyberstalking, also das Verfolgen, Belästigen und Einschüchtern im Netz oder auch das ungefragte Bombardieren mit intimen Bildern. Wir kennen das häufig als das Umherschicken von sogenannten Dickpics. Also auch das ist geregelt. Aber dann kommt natürlich ein großes Element noch dazu, und das ist wahrscheinlich auch der zentrale Punkt, nämlich die Vergewaltigung. Die soll eben auch EU-einheitlich geregelt werden, in dem Sinne, dass es ein gemeinsames Strafmaß gibt und dass eben dem Einwilligungsansatz folgt, der da lautet, nur ja heißt ja. Und das ist eben in vielen Ländern bisher nicht der Fall. Du hast einige Statistiken genannt. Da kommt noch dazu, dass die EU-Kommission sagt, eine von 20 Frauen in der EU sagt, sie sei bereits vergewaltigt worden.
Das heißt, indem man das ja europäisiert, harmonisiert innerhalb der EU-Staaten, will man dann eben auch den Schutz insgesamt verbessern.
Absolut.
Dieser Entwurf ist jetzt ja noch nicht verabschiedet worden. Unter anderem Deutschland, aber auch Frankreich blockieren diese Richtlinie im EU-Rat aktuell. Warum?
Ja, Deutschland, vertreten durch den Justizminister von der FDP, Marco Buschmann, der argumentiert da sehr streng juristisch und sagt, die EU sei womöglich an dieser Stelle gar nicht zuständig. Das folgt gewissermaßen der Lesart, dass Brüssel doch nur EU-einheitliche Standards für Straftaten und dann auch für das Strafmaß setzen sollte in der Kategorie der Straftaten, die als EU-Straftat eingestuft werden. Mhm. Das ist letztendlich ein Katalog. Da stehen besonders schwere, häufig auch grenzüberschreitende Formen der Kriminalität drin. Gehört zum Beispiel Menschenhandel dazu oder Geldwäsche. Und da steht aber Vergewaltigung nicht oder noch nicht drauf. Deswegen sagt Buschmann eben, ja, der Europäische Gerichtshof könnte dann dieses Gesetz vielleicht auch wieder kippen, weil eben nicht zuständig. Auch Frankreich argumentiert in diese Richtung. Das ist aber umstritten. Also juristische Einschätzungen auch auf Seiten der Kommission, die, wie gesagt, den Gesetzesvorschlag gemacht hat, aber auch vom Parlament, die kommen da zu anderen Schlüssen und sagen, die EU könne da sehr wohl gesetzgeberisch tätig werden.
Das heißt, es ist jetzt keine inhaltliche Blockade, sondern eine formale.
Zumindest wird das so ausgeführt, ja.
Jetzt fordern ja in diesem offenen Brief die 100 Frauen Marco Buschmann auf, diese deutsche Blockadehaltung aufzugeben. Die argumentieren auch damit, dass ja dieses Jahr gewählt wird, dass in vielen Ländern es einen Rechtsruck geben könnte und dass damit eben auch, ja, frauenfeindliche, antifeministische Politik sich weiter ausbreiten könnte. Deswegen ist dieser Brief auch so dringlich formuliert. Wie ist deine Einschätzung? Was kann dieser offene Brief bewirken?
Die Genese ist ja, diese Gesetzesinitiative, die dümpelt hier seit 2 Jahren durch den EU-Prozess. Klar, dauern auch diese Prozesse und dennoch hat man eben diesen politischen Willen bislang auch nicht erkannt, da mal Klarheit zu schaffen und vielleicht auch diese juristischen Bedenken irgendwie zu prüfen und abzuklopfen, dass man zum Ergebnis kommen könnte. Vielleicht kriegt das jetzt Schwung. Das Timing auf jeden Fall ist richtig, weil alle wissen hier, wenn das im Februar nicht doch vielleicht zu einer Zustimmung kommt, dann ist mit dieser Gesetzesinitiative erstmal nicht mehr viel los. Und dann kommen die Europawahlen und du hast es schon angedeutet, dort droht natürlich auch, dass der Aufwind der rechten Parteien sich auch hier im EU-Parlament dann abbildet. Und genau, wir wissen natürlich, dass rechte Politik eigentlich diejenige ist, die zuerst Frauenrechte in Frage stellt. Insofern wäre das natürlich schon, ja, extrem wichtig, könnte man sagen, dass man diesen Mindeststandard, darum geht es ja letztendlich nur, von Schutz von Frauen in Europa einheitlich regelt und gewissermaßen ein Stück weit absichert, bevor vielleicht auch die Verhältnisse andere sind, ja.
Sagt Katrin Schmidt, unsere Korrespondentin in Brüssel. Ich habe mit ihr über einen offenen Brief von 100 Frauen aus Politik, Kultur, Gesellschaft gesprochen, die an Justizminister Marco Buschmann geschrieben haben, weil sie fürchten, dass Deutschland ein Gesetzesvorhaben in der EU blockieren könnte, was Frauen besser vor sexualisierter Gewalt schützen soll. Danke, Katrin, für die Hintergründe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es klingt ziemlich abgefahren auf der Verkaufsplattform Etsy, wo man ja unter anderem von kleinen Händlerinnen und Händlern Waren kaufen kann, selbstgemachte Sachen. Da sollen auch richtig zwielichtige Sachen passieren. Das behauptet zumindest eine Creatorin aus Deutschland auf TikTok.
Wenn ihr eine Anzeige seht wie diese, ein Krümel, der für 48.000 Euro verkauft wird, dann geht es dabei nicht um einen Kekskrümel. Krümel ist auch ein Kosewort für sehr kleine Kinder. Das heißt, bei diesem Angebot wird ein sehr kleines Kind für 48.000 Euro verkauft.
Also ein Krümel, der auf Etsy über 48.000 Euro kosten soll. Und in dem Video heißt es weiter, Pizza mit Käse, Hotdog und Burger. Das alles seien Codewörter für Pädophile und Etsy würde Kinderhandel betreiben. Dieses Video hat über 170.000 Likes. Minto Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat es auch gesehen. Was hat es mit solchen Videos auf sich?
Da werden natürlich ganz viele falsche Behauptungen halt dargestellt, ne? Also es wäre auch ein bisschen zu einfach Kinderhandel-Pornografie auf einem Online-Shop anzubieten.
Ich hoffe, dass es zu einfach
der
wäre.
Der Online-Shop Etsy, die haben sich auch schon zu Wort gemeldet. Die sind schon dabei, diese Pizza-Anzeigen zum Beispiel rauszunehmen, aber nicht, weil es den Verdacht auf Missbrauch von Kindern gegeben hätte, sondern wegen der absurd hochgesetzten Preise für die Waren. Davon lassen sich aber trotzdem einige, zum Beispiel auch diese Creatorin, nicht abbringen, weiter zu behaupten, Etsy würde Kinderhandel betreiben. Vor allem rechte Influencer aus dem QAnon-Bubble, die teilen Posts und Memes dazu, die dann auch mit Verspätung eben in deutschsprachigen TikToks landen.
Okay, also aber diese Krümelanzeige, die gibt's wirklich?
Die gibt's wirklich, die gibt's auch immer noch. Habe
also
ich gerade nochmal gecheckt.
Anzeigen mit absurden Dingen, die für sehr viel Geld reingestellt werden, aber es hat überhaupt nichts mit Kinderpornografie oder irgendwas zu tun.
Richtig.
Das ist totaler Quatsch,
das ist totaler
muss man
Quatsch.
An der Stelle mal ganz klar sagen. QAnon, klingelt was? Worum geht's da nochmal?
Das ist so eine Gruppe aus den USA, die Verschwörungstheorien verbreitet. Da geht es im Grunde um die Behauptung, dass es im Staat einen sogenannten Deep State gibt, gäbe, die Eliten sozusagen, die die USA in eine Diktatur verwandeln wollen und gleichzeitig auch in Kinderhandel verstrickt sein. Also wirklich alle bösen Sachen machen die. Im US-Präsidentschaftskampf 2016 hatte QAnon zum Beispiel behauptet, dass Hillary Clinton und ihr Team von einer Pizzeria in Washington D.C. aus einen Kinderhändlerring betreiben würden. Und dass Wörter eben wie Pizza, Käse, Pizza, Hotdog und so weiter pädophile Codewörter seien. Diese Behauptung wurde in der QAnon-Bubble damals auch mit Hilfe eines gefälschten FBI-Posts verbreitet. Und das Ganze hatte dann auch reale Konsequenzen damals. Ein bewaffneter Mann ist in diese Pizzeria gestürmt, um die angeblich festgehaltenen Kinder zu befreien. Mhm. Natürlich waren da auch gar keine Kinder und der Mann wurde dann festgenommen. Die Behauptungen stimmen also nicht und trotzdem, Pizzagate hält sich weiter wacker.
Und ist jetzt sogar auch, ja, wird über Etsy behauptet. Das klingt ja alles sowieso schon mega absurd, aber Leute glauben das trotzdem, ne? Mhm. Warum?
Pizzagate hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Die Verbreiter, die fokussieren sich auch nicht mehr so auf Hillary Clinton, sondern bringen da viele andere Prominente und auch eben Shops wie Etsy damit in Verbindung, die alle laut diesen Verschwörungsleuten Teil einer globalen Elite sein. Und Pia Lamberti, das ist eine Sozialpsychologin, die schon seit Jahren zu Fake News und Verschwörungstheorien forscht, die sagt, Verschwörungsmythen haben für viele Menschen einfach eine hohe Anziehungskraft.
Also Verschwörungserzählungen haben ja zum einen eine psychologische Funktion. Also die geben einem das Gefühl von Kontrolle in unsicheren Zeiten. Man kann sich darüber aufwerten. Man hat dann das Gefühl, man ist die Person, die die Wahrheit kennt, während die anderen dann alle nur die naiven Schlafschafe sind.
Also die Menschen, die diese Erzählungen glauben und weiterverbreiten, haben zum Beispiel auch das Gefühl, Teil von dieser guten Gruppe zu sein, der guten Seite sozusagen, die das alles aufdeckt. Und bevor Etsy mit diesen Vorwürfen zu kämpfen hatte, hatte das zum Beispiel auch schon vor Jahren das Möbelversandhaus Wayfair getroffen. Mhm. Pizzagate wurde letztens auch von Elon Musk wieder befeuert, der auf X, also ehemals Twitter, ein Meme dazu geteilt hatte.
Weil das in Deutschland jetzt vor allem über TikTok wieder rumging, kann man sagen, dass TikTok eine Plattform ist, wo solche Verschwörungsmythen besonders gut funktionieren?
Schon, weil die meisten von uns, die TikTok nutzen, die lassen sich auf der For You-Page von einem Inhalt zum nächsten treiben und konsumieren dadurch eher passiv. Mhm. Also das, was einem reingespült wird, guckt man dann an. Und der Algorithmus, der fördert halt Inhalte, die besonders emotional sind. Also die Videos sind oft sehr kurz, da bleibt einem dann auch nicht viel Zeit, die Behauptungen auf Fakten zu überprüfen. Es ist aber auf jeden Fall nicht nur ein TikTok-Problem, weil alle Social-Media-Plattformen, egal ob Facebook, Instagram oder X, die begünstigen eben diese emotionalisierenden Inhalte auch strukturell.
Also wir halten nochmal fest, Etsy verkauft keine Kinder- oder Kinderpornografie. Das sind Verschwörungserzählungen, die jetzt auch ihren Weg auf TikTok gefunden haben. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns die Hintergründe zusammengefasst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Sekundenkleber, kann man sagen, war lange das Markenzeichen der letzten Generation. Mit Betonung auf war. Ab März, so heißt es in der Pressemitteilung der Aktivistinnen und Aktivisten, wird aus angeklebt, dann ungehorsam. Aber was heißt eigentlich ungehorsam? Und wie erfolgsversprechend könnte der Abschied vom Kleber für die letzte Generation sein? Den Fragen ist unser Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting heute nachgegangen.
Der Klimaprotest der letzten Generation, der hatte lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal.
Wir hier in Deutschland werden weiterhin trotzdem auf die Straße gehen, wir werden uns auch weiterhin festkleben,
sagte die Klimaaktivistin Carla Rochel vor etwa einem Jahr. Doch in einem Jahr kann viel passieren. Denn jetzt kündigt die Bewegung an, mit dem Kleben aufzuhören.
Weil wir jetzt als letzte Generation an einem neuen Punkt angekommen sind. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir statt Proteste mit einigen wenigen Menschen machen zu können, jetzt Proteste mit mehr Menschen als je zuvor machen können.
Lea Maria Rhein ist 22, war vorher bei Greenpeace, bei Fridays for Future. Dort habe sie gemerkt, dass Protestieren nicht reiche. Dass es eben vor allem dieses ungehorsame Element braucht, um durchzudringen. Das neue Ungehorsam klebt nicht.
Wir wollen mit hundert bis tausenden von Menschen auf die Straßen gehen. Und dort soll es dann verschiedene Redebeiträge geben, Musik geben und so weiter. Und es kann eben passieren, dass die Polizei uns dann räumen sollte. Und dann haben wir aber die Möglichkeit, eben auch weiter auf die Straße zu gehen und sagen, wir werden aber weiterhin auch für unsere Lebensgrundlagen einstehen und sehen den Protest eben als legitim und absolut notwendig an gerade.
In der Pressemitteilung heißt es, statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen. Protestforscherin Lina Herbers von der Uni Freiburg.
Ja, der Protest, den sie bisher genutzt haben, bestand ja vor allem eben aus den Straßenblockaden. Und jetzt wollen sie den Ort des Protestes enger mit dem Grund des Protests verknüpfen, indem sie Orte, also sie nennen es Orte der fossilen Zerstörung, aufsuchen, also wo das Problem eigentlich sichtbarer wird.
Hierbei wird das Ungehorsam im Vergleich zu den Demos der anderen noch nicht so konkret. Dafür aber bei solchen geplanten Veranstaltungen, wie wir sie bereits auf der Grünen Woche erlebt haben.
Und eine weitere Protestform sind eben diese Konfrontationsproteste, die wir jetzt auch schon angefangen haben, zum Beispiel bei Friedrich Merz. Das heißt, wir gehen wirklich zu den PolitikerInnen hin, zu verschiedenen Veranstaltungen und werden diese Veranstaltung unterbrechen und die PolitikerInnen darauf hinweisen, dass sie gerade die Verantwortung haben, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, damit zukünftige Generationen eben auch noch eine Zukunft haben werden und werden sie eben so an ihre Pflicht erinnern.
Selbst erfunden ist das alles natürlich nicht. In den USA gibt es die Gruppe Climate Defiance. Im Hintergrund redet hier gerade Vizepräsidentin Kamala Harris. Der Aktivist stört aktiv und bringt seine Message unter, während er rausgeschmissen wird. Die Idee, mit der Ungehorsamkeit Ziele zu erreichen, sagt Lena Herbers, die gab es schon bei den Griechen. Wichtig, sagt Lea Maria Rhein, nicht ignoriert zu werden. Doch das drohte zuletzt und könnte nun das eigentliche Motiv für den Strategieshift gewesen sein. Der Zulauf stagnierte und hätte weiter abflachen können, wie der Protestforscher Dieter Rucht in einem Interview mit der Plattform Utopia vermutet. Er sieht die jetzige Entwicklung als Teil einer absehbaren Erschöpfung und der Erkenntnis, dass man nicht auf Dauer mit derselben Intensität so weitermachen könne. Umfragen zeigen, das Klimathema nahm für Menschen in Deutschland seit 2021 an Bedeutung ab. 2023 hatten dann gerade noch 8% der Befragten Verständnis für die Straßenblockaden der letzten Generation. Da war die Angst, mit dieser Protestform zum einen andere nicht mehr für Klimaschutz gewinnen zu können und sie zweitens vielleicht sogar dauerhaft zu vergraulen. Lena Maria Rhein hat jedenfalls erste Anzeichen dafür, dass die Ankündigung für die letzte Generation jetzt schon wirkt.
Ich habe nur Nachrichten gelesen von Menschen, die da eben in unserer Integrations-AG arbeiten und die gesagt haben, wir haben innerhalb von Stunden super viele Neuanmeldungen gehabt und können es jetzt schaffen.
Klimawandel. Das Thema scheint unter Abnutzungserscheinungen zu leiden. Die Protestformen auch. Die letzte Generation antwortet nach 2 Jahren darauf mit ihrem ersten richtigen großen Strategiewechsel. Ob das funktioniert? Lena Herbers.
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, um den Protest auch in der Öffentlichkeit zu erhalten, dass sie jetzt eine neue Strategie wählen, weil so das Thema und auch die Proteste weiterhin im öffentlichen Bewusstsein bleiben und ihnen jetzt wieder viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommt's aus einem Club oder woher kommt dieser Sound? Ja, also klingt nach Party und einige Leute in Tampa haben sich wirklich lange gefragt, was das ist. Tampa liegt in den USA direkt am Atlantik. Ja, und diese Menschen sind dann auf Spurensuche gegangen und haben festgestellt, das ist kein Untergrundclub oder so, sondern dieser Sound muss aus dem Meer kommen. Expertinnen, Experten vermuten jetzt, dass Fische verantwortlich sind, schwarze Trommelfische, um genau zu sein, die in der Paarungszeit diese lauten Bassgeräusche machen. Und haben wir uns gefragt, wie können denn Fische so laut sein und was für Geräusche können die alles machen? Jasmin Schreiber ist Zoologin und Buchautorin, mit ihr habe ich drüber gesprochen. Jasmin, dieser Spruch, stumm wie ein Fisch, der stimmt ja dann nicht, ne, wenn man diese Geräusche hört, oder?
Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Ist so ein weit verbreiteter Irrtum. Wahrscheinlich, weil man denkt, naja, sie reden nicht aus dem Mund raus. Aber tatsächlich sind viele Fischarten in der Lage, Laute zu erzeugen, die auch zu hören und damit zu kommunizieren.
Okay, und wenn das jetzt wirklich diese schwarzen Trommelfische sein sollten, wie können die dann so einen lauten Sound hinbekommen?
Tatsächlich ist hier der Name Programm, ne? Also sie trommeln auf eine Art, und zwar bewegen sie die Muskeln an ihrer Schwimmblase sehr schnell und rhythmisch und das wird dann wirklich richtig laut und die Schwimmblase selber wirkt dann wie so ein Resonanzkörper, so ein bisschen wie wenn man auf einen Gitarrenkorpus trommelt und das kann man dann wirklich auch sehr weit hören, auch außerhalb des Wassers.
Und wo sitzt diese Schwimmblase genau?
Die sitzt quasi im Bauch des Fisches, so seitlich.
Okay.
Also die sehen wir jetzt nicht, das ist aber der Grund, warum Fische eben nicht einfach runtersinken und untergehen oder irgendwie die ganze Zeit auftauchen, sondern mit der Schwimmblase steuern die halt, ob sie oben oder unten schwimmen.
Okay, und wenn die da drauf trommeln, dann klingt das eben so ziemlich bassmäßig. Und das machen die zur Paarungszeit oder wann hört man diesen Sound?
Ja, also in dieser Intensität, in dieser Lautstärke auf jeden Fall während der Paarungszeit, weil das so die Zeit ist, in der die Männchen aktive Laute machen, um halt auf sich aufmerksam zu machen, damit die Weibchen sie finden. Aber auch außerhalb der Paarungszeit hört man manchmal diese Laute, aber nicht so intensiv.
Okay, und jetzt hast du gesagt, es gibt noch mehr Fische, die auch Geräusche machen. Was fällt dir da sonst noch so ein?
Ja, also es gibt zum Beispiel Umberfische, die haben einen ziemlich lustigen Namen, aber die können auch mit ihren Schwimmblasen Trommelgeräusche erzeugen. Die klingen dann ein bisschen anders. Man sagt, dass diese klingen ein bisschen wie ein Maschinengewehr und die sind auch oberhalb der Wasseroberfläche extrem gut zu hören und haben wirklich so einen effektiven Schalldruck von 140, 150 Dezibel. Das sind so ein bisschen so, als donnert ein Lastwagen an einem vorbei. Also die sind auch super
krass
laut. Ja,
Ja, ich finde es schon mega krass, weil du das ja dann wirklich auch einfach an Land ja offensichtlich hörst, ziemlich laut, und dass sich das so stört, dass du denkst, das ist ein Club.
Ja, vor allem rotten die sich dann natürlich auch oft viele Fischarten zu Gruppen zusammen und rufen in Anführungsstriche dann alle, und dann wird es natürlich richtig laut. Also man stellt sich oft so das Meer als stummen, stillen Raum vor, aber da leben sehr viele Tiere, die auf irgendeine Art und Weise kommunizieren müssen, und da man unter Wasser oft sehr schlecht sieht und es oft dunkel ist, ist halt Laute geben und Laute aufnehmen eine sehr gute Methode dafür.
Und was gibt's sonst so für, also welche Art von Geräuschen? Jetzt haben wir so diese Paarungslaute. Kommunizieren Fische auch noch irgendwie auf eine andere Art und Weise so mit Lauten?
Ja, es gibt Klicken, Klopfen. Manchmal schlagen die mit den Flossen so, dass sie damit so Geräusche machen. Mhm. Es gibt Fische, die geben so knurrartige Laute von sich. Es gibt tatsächlich auch Fische, der Kabeljau macht das, meine ich, der auch mit der Schwimmblase Geräusche macht, aber das klingt dann eher wie so ein Knurren. Also Schwimmblase ist erstmal immer ein gutes Organ zum Geräusche machen, weil das halt so eine große Resonanz hat.
Und ist das dann auch das Lauteste, was so ein Fisch von sich geben kann? Also jetzt, du hast von diesem Maschinengewehr gesprochen oder jetzt hier dieser Trommelfisch, oder geht das noch lauter?
Ja, so wie dieser Umberfisch, der macht es halt mit am lautesten. So, also das ist wirklich sehr laut. Es gibt noch andere Tiere unter Wasser, die auch extrem laute Geräusche machen, zum Beispiel der Pistolenkrebs. Also da ist ebenfalls ein Namenprogramm, weil der kann mit den Scheren so laut klappen, dass es klingt wie eine Waffe, die abgeschossen wird. Also es ist wirklich zum Teil sehr, sehr laut unter Wasser.
Also richtig viel Action unter Wasser. Ich habe drüber gesprochen mit Jasmin Schreiber. Sie ist Zoologin und Buchautorin. Und wir haben über sehr laute Fische gesprochen. Danke, Jasmin.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.